Wir haben uns das letzte Mal im Kolosserbrief die Lobeshymne angeschaut, wofür der Paulus sein Gebet quasi unterbricht, weil er der Gemeinde in Kolossee zeigen will, wie das danksagende Ausharren sich ausdrückt. Dass Gott preist, für wer er ist. In dieser Lobeshymne wird Christus als erhaben dargestellt, welches aufgrund der Irrlehre, die angefangen hat, sich in Kolossee zu verbreiten, wofür der Paulus jetzt schreibt, angefochten wird. Er will ihre Blicke wieder auf Christus richten. Und die Lobeshymne drückt die Erhabenheit Christi durch zwei große Aspekte aus. Dass Christus der Ursprung und Herrscher der ersten Schöpfung ist und dass er der Ursprung und Herrscher der neuen Schöpfung ist, welches durch das Werk Jesu Christi begonnen hat und durch die Gemeinde sichtbar wird. Die heutige Predigt kommt aus Kolosser Kapitel 1, die Verse 21 bis 23. Und ich lade euch ein, gemeinsam Gottes Wort aufzuschlagen und es mitzufolgen zu lesen. Kolosser Kapitel 1, die Verse 21 bis 23. Und euch, die ihr einst entfremdet und Feinde wart nach der Gesinnung, in den bösen Werken, hat er aber nun versöhnt in dem Leib seines Fleisches durch den Tod, um euch heilig und untadelig und unsträflich vor sich hinzustellen, sofern ihr in dem Glauben gegründet und fest bleibt und nicht abbewegt werdet von der Hoffnung des Evangeliums, das ihr gehört habt, das gepredigt worden ist in der ganzen Schöpfung, die unter dem Himmel ist, dessen Diener ich, Paulus, geworden bin. Ich möchte noch gemeinsam beten. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass wir dein Wort haben dürfen, worin wir lesen dürfen. Vater, aber unsere Sinne, unser Denken ist manchmal so abgeschottet und so verfinstert. Darum bitte ich dir, dass du jetzt unsere Gedanken erleuchtest, unsere Blicke auf dein Wort richtest, uns ja wahre Herrlichkeit erblicken und sehen lässt. Und gebrauche du mich, bewahre meine Worte und verherrliche du dich durch mich. In Christus Namen. Amen. Wenn wir uns diese Verse anschauen, lasst uns nicht vergessen, aus welchem Grund dieser Brief geschrieben wurde. Paulus schreibt der Gemeinde in Kolossee, weil er von ihrem Glauben gehört hat, aber auch mitbekommen hat, dass diese Gemeinde gerade in Gefahr steht, von Irrlehren angefochten zu werden. Er schreibt, damit sie fest bleiben im Glauben. Und dass sie sich erinnern, wer Christus ist, weil das eine Auswirkung haben wird auf sie als Christen. Mein Ziel heute und das der Verse, die wir gerade gelesen haben, ist aufzuzeigen, dass aufgrund der Werke Jesu Christi und seiner Erhabenheit wir ihm loyal bleiben sollen und nicht durch Irrlehren verführt werden. Oder unser Vertrauen auf falsche Christusse zu setzen. Und das nicht nur in den großen Lehrfragen, sondern in unserem Alltag. Er allein ist unser Erlöser und nichts kann ihn ersetzen. Daher gilt unsere Loyalität dem Christus. Besonders, wie wir ihn heute sehen werden, in unserem Denken. Die Predigt folgt die zwei Verse mit zwei Punkten. Erstens, Vers 21, Verdorbenheit des Verstandes. Zweitens, Vers 22, Versöhnung zur Verherrlichung. Und drittens, Vers 23, Verantwortung durch Vertrauen. Es sind ein paar viele V's, aber ich hoffe, das hilft euch, die Punkte zu merken. Wann immer das Evangelium gepredigt wird, ist es notwendig aufzuzeigen, warum wir Menschen Versöhnung brauchen. Warum müssen wir gerettet werden? Wenn das Evangelium eine gute Nachricht ist, dann was ist passiert oder was ist der Zustand, dass wir eine gute Botschaft brauchen? Und der erste Punkt gibt uns die Antwort zu dieser Frage. Wir müssen aufgrund der Verdorbenheit unseres Verstandes erlöst werden. Wie sieht diese Verdorbenheit aus? Wie kommt sie zum Ausdruck? Wo sehen wir sie in der Welt und in unserem Leben? Und der Vers 21 sagt, dass wir entfremdet und Feinde waren in unserer Gesinnung. Gesinnung ist ein anderes Wort für Denken oder Verstand. Also wir waren entfremdet und Feinde in unserem Denken oder Verstand. Dies passierte, als Adam gegen Gott sündigte. Durch den Sündenfall sind wir nicht nur bloß als Sünder gekennzeichnet, sondern die Sünde nahm ihre Wirkung in den ganzen Menschen an. Wenn wir von den Lehren der Gnade sprechen, dann drücken wir aus, dass der Mensch völlig verdorben ist. Damit meinen wir nicht, dass jeder Mensch zum vollen Maße sündig handelt. Wenn das so wäre, dann gäbe es die Menschheit bestimmt heute nicht mehr. Was wir damit ausdrücken ist, dass die Verdorbenheit alle Bereiche des Menschen beeinträchtigt. In jedem steckt das Potenzial, das Schlimmste zu tun. Das heißt, dass unser Tun von der Sünde geleitet ist. Unser Willen dient dem hinterlistigen Meister die Sünde. Unsere Emotionen sind verfärbt durch die Schwärze der Sünde. Unsere Begierden sind pervertiert unter den Zügeln der Sünde. Und unser Verstand, unser Denken, das ganz normale, kognitive, logische Denken ist geprägt und gekennzeichnet von tiefen Furchen der Sünde. Eingravierte Muster, die unseren Synapsen immer wieder folgen. So wie beim Langstrecken-Skifahren, wenn einer schon die Furche gestellt hat, ist es viel einfacher, in den zu gehen. Und es ist dann schwer, neue Furchen zu setzen. In Vers 21 wird der Verstand angesprochen, der verdorben ist, weil er der Sünde unterliegt. In unserem Denken sind wir in Feindschaft gegen Gott. Wir wollen nicht seine Gebote halten. Als Adam die Frucht aß, drückte er repräsentativ für die ganze Menschheit aus: Ich rebelliere gegen dich. Ich will das tun, was ich will. Und wenn Gott nicht derjenige ist, der bestimmt, was wir tun, dann sind wir in Feindschaft mit ihm. Im Römerbrief erläuterte Paulus diese Feindschaft genauer. Da schreibt er, dass sie in ihre Überlegungen in Torheit verfielen. Also wir sehen, wie es auch in den Versen davor in Römer beschrieben wird, die Menschen beobachten und sehen die Schöpfung und stellen sich die Frage, wie ist das alles entstanden? Die Natur ist so groß und wunderbar. Es muss einen Schöpfer geben. Aber dann in ihrem Denken schließen sie eine dumme Schlussfolgerung. Wenn es für das Geschaffene einen Schöpfer gibt, dann müssen wir diesen Schöpfer anbeten. Aber diesen Schöpfer wollen wir nicht anbeten. Also lass uns das Geschaffene anbeten. Was für eine große Dummheit. Und als Ergebnis gibt Gott sie hin zu einem verworfenen Sinn, ein verworfenes Denken. Und was kommt dabei raus? Das lesen wir in den Versen 28 bis 30 in Römer Kapitel 1. Und weil sie es nicht für gut fanden, Gott in Erkenntnis zu haben, hat Gott sie hingegeben, in einem verworfenen Sinn zu tun, was sich nicht geziemt. Erfüllt mit aller Ungerechtigkeit, Bosheit, Habsucht, Schlechtigkeit, voll von Neid, Mord, Streit, List, Tücke, Ohrenbläser, Verleumder, Gotthassende, Gewalttäter, Hochmütige, Prahler, Erfinder böser Dinge, den Eltern ungehorsam, Unverständige, Treulose, ohne natürliche Liebe und Barmherzige. Das sind die Folgen von dem falschen und verkehrten Denken. In unserem Vers 21 steht etwas Ähnliches. Wir sind Feinde und wir sind entfremdet in unserem Denken in böse Werken. Also, weil wir Feinde sind, weil wir entfremdet sind in unserem Denken von Gott, sind wir und tun wir böse Werke. Unser Denken bestimmt unser Handeln. Wer handelt auch gegen das, was er denkt, ist das Richtige zu tun? Und sehen wir das nicht, sehen wir das Gleiche nicht heute in unserer Gesellschaft, wie damals die Römer beschrieben werden? Besonders in den Naturwissenschaften. Die Intellektuelle dieser Zeit machen Beobachten, faszinierende Beobachtungen. Aber sie schließen Gott vollkommen aus. Nicht, weil sie es nicht erkennen könnten, sondern weil sie es nicht erkennen wollen. Sie unterdrücken die Wahrheit und wollen nicht ihr Denken einem Gott unterordnen und ihm Rechenschaft geben. Daher muss eine Alternative her. Die Evolution. Und was ist das Ergebnis der Evolution? Ein markanter Beispiel ist die Abtreibung. Weil Gott aus der Schlussfolgerung ausgelassen wird, ist er nicht derjenige, der uns erschaffen hat. Er ist nicht derjenige, wir sind nicht in dem Ebenbild Gottes geschaffen. Und daher ist das Leben auch nicht geheiligt und unantastbar. Der Mensch muss auch nicht für das getötete Leben Rechenschaft geben. Daher wurden allein im zweiten Quartal 2022 25.580 Babys abgeschlachtet in Deutschland. Und die Menschen denken, es ist okay. Noch krasser ist, dass sie nicht nur denken, dass es okay ist. Sie protestieren dafür, dass es ein Menschenrecht wird und bleibt. In anderen Worten, die Frau hat das Recht, ein Baby zu töten. Und der Mann, der steht wie Adam damals im Garten neben Eva, wenn sie die Frucht isst und sagt nichts. Oder die Menschen denken, sie sind so schlau. Die Philosophen haben es richtig erkannt und meinen, dass Mann und Frau nur ein gesellschaftlicher Konstrukt ist. Nicht als etwas, das Gott geschaffen hat. Sie machen die Beobachtung im Biologischen und schließen ohne Gott das Ergebnis, sodass Facebook seit 2014 60 Geschlechtsidentitäten anbietet. Jedoch ist das nicht so krasses Böse, das daraus entsteht, sondern dass junge Menschen vorgegaukelt wird, dass durch eine Änderung ihres körperlichen Aussehens und Anpassung der Hormone durch ihre Körperströme sie glücklicher sein werden, wenn sie in ihrem geborenen Körper sich nicht wohlfühlen. Das Ergebnis? Im Jahr 2021 haben sich 2598 Menschen in Deutschland sich umoperieren lassen. Ein unumkehrbarer Eingriff, welches die Medizin, und hier kommt das böse Werk, nur anbietet, damit die Pharma Geld machen kann. Sie nutzen schwache Menschen aus, um sich selbst zu bereichern. Das sind krasse Beispiele. Sie zeigen, welches Potenzial des Bösen in den Menschen denkt, weil sie falsch denken. Aber schauen wir doch in unserem Leben. Auch wenn es sich nicht so extrem ausdrückt, gibt es jedoch genügend Bereiche, wo wir sehen, dass unser korruptes, pervertiertes Denken uns zu bösen Taten leitet. Weil Paulus schreibt nämlich, nachdem er die Lobeshymne, wo er das große Bild angeschaut hat und anspricht, sie persönlich an. Er sagt nämlich, und euch, die ihr entfremdet wart. Ihr seid nicht besser als andere. Wir denken vielleicht, Gott sieht nicht alles, also kann ich doch bei der Steuererklärung etwas weglassen und ein wenig hinterziehen. Wir denken vielleicht, es fällt doch Gott nicht auf, wenn ich auf emotionaler Ebene andere manipuliere. Es ist doch nicht meine Schuld, dass sie nicht so ticken wie ich. Und wenn ich das, was ich will, bekommen will, kann ich doch alles einsetzen, um es zu bekommen. Wir denken vielleicht, dass wir die Freiheit haben, unsere Sexualität das zu machen, was wir wollen. Letzten Endes dient es doch zu uns zur Verfügung. Wir schauen uns Filme an, die wir nicht sehen sollten, und halten nicht das Ehebetten, Ehren oder Rein. Wir denken, wir können bestimmen, wie Beziehungen zu führen sind, Freundschaften ausgelebt werden, mit unserem Haus oder Wohnung so umzugehen, wie wir es für richtig halten. Jedoch ist unser Gedenken verdreht und verzerrt, sodass alles, was wir tun, mit Boshaftigkeit gefärbt ist und wir in Feindschaft gegen Gott stehen. Aber dieses auch euch bezieht sich nicht nur auf den ehemaligen Zustand der gläubigen Kolossee oder auf unseren ehemaligen Zustand, sondern auch auf die Versöhnung, die er in Vers 20 angesprochen hat. Jedoch, um zu verstehen, wieso wir diese Versöhnung brauchen, war es wichtig, aufzuzeigen, dass wir in Feindschaft gegen Gott sind. Unser verdorbener Verstand muss erlöst werden, versöhnt werden. Und das bringt mich zum zweiten Punkt. Versöhnt zur Verherrlichung. Diese Versöhnung folgt fast fließend der Lobeshymne in den Versen davor, wo Christus so groß gemacht wird, weil diese Versöhnung durch Jesus Christus stattgefunden hat. Also ist es auch herrlich, weil er herrlich ist. Und die Herrlichkeit besteht darin, dass wir jetzt versöhnt sind. Er hat uns jetzt versöhnt. Nicht er wird uns noch versöhnen. Die Gläubigen in Kolossee waren versöhnt. Wir sind jetzt versöhnt. Ihr stellt euch vielleicht die Frage in Anbetracht der Reflexion vor kurzem über unsere eigene Verdorbenheit, wo wir so viel Sünde in unser Leben sehen, unsere Gesellschaft sehen und über Auswirkungen, wie das zusammenpassen kann. Der Luther hat es folgendermaßen formuliert: Simul istus et peccator, zugleich gerecht und Sünder. Wie kann Gott das machen? Und was machen wir noch mit der Sünde, die wir in uns sehen? Dafür sind zwei Betrachtungen hilfreich. Erstens können wir es in unserem Vers sehen, im Vers, Ende von Vers 21, in dem Vers, und dass wir versöhnt sind. Also diese Verbform, das ist schon eine Tat, die in der Vergangenheit vollbracht wurde. Und es ist abgeschlossen. Es steht nichts mehr offen. Es gibt nichts mehr zu versöhnen. Wir sind versöhnt. Wir sind gerecht gesprochen. Aber wie kam diese Versöhnung zustande? Im Leib seines Fleisches durch den Tod. Vers 22. Lass uns diese zwei Teile genauer anschauen. Im Leib seines Fleisches und durch den Tod. Also im Leib seines Fleisches. Damit Gott uns mit sich selbst versöhnen konnte, musste er Mensch werden. Damit Versöhnung stattfinden kann, müssen zwei Parteien, die feindlich gesinnt sind, wieder Freunde gemacht werden. Und die Feindschaft muss entfernt werden. Um diese Versöhnung durchzuführen, müssen beide Parteien beteiligt sein. Und in unserem Fall der Mensch und Gott. Jedoch kann der Mensch in seiner sündhaftigen Natur weder Gott nahen, noch will er sich versöhnen lassen mit Gott. Und Gott hat den Menschen geschaffen, um Gemeinschaft mit ihm zu haben, dass der Mensch Gemeinschaft mit ihm hat und sich an ihm erfreut. Und hat ihn nicht geschaffen, um ihn für immer in die Verdammnis zu schicken. Daher musste Gott die Initiative ergreifen. Bis zu Weihnachten ist es nicht mehr allzu lang, wo wir daran gedenken, dass Gott Mensch wurde. Um uns mit Gott zu versöhnen, musste Jesus die menschliche Natur annehmen, um uns zu vertreten. Am Anfang habe ich gesagt, dass Adam repräsentativ für alle Menschen sündigte. In der gleichen Art ist Jesus stellvertretend für alle Menschen der Versöhner. Und weil er sündlos war, durfte er Gott nahen. Ist es jedoch nicht faszinierend und unfassbar, dass der, der alles geschaffen hat, der Urheber und Erhalter von allem ist, gegenüber dem wir gesündigt haben, sich erniedrigt, um uns zu vertreten? Dieser Gott, der den Kosmos erschuf, wird Teil von dem, was er geschaffen hat. Der die Elemente sich ausgedacht hat, wird ihnen ausgesetzt und nimmt eine Gestalt an, die ihm nicht würdig ist. Allerdings konnte er nicht allein als Mensch die Versöhnung herstellen, sondern er musste auch Gott sein. Und den Zorn Gottes, der für eine unserer Sünden eine Ewigkeit gilt, ertragen zu müssen. Etwas, das kein Mensch schaffen würde. Also in seinem Leib des Fleisches, also er musste Mensch werden. Und zum zweiten Teil, wie hat diese Versöhnung stattgefunden? Durch den Tod. Er musste sterben. Warum? Weil das ist, was das Gesetz verlangt. Die Konsequenz der Sünde, der Tod ist. Abgeschnitten vom Leben. Weil Gott Leben ist und ohne ihn nur noch Chaos und Tod herrscht. Wir alle hätten diesen Tod sterben müssen. Jedoch, weil Jesus Christus ihn für uns gestorben ist, steht für uns nur noch der leibliche Tod vor uns, wenn der Herr nicht zuvorkommt. Und als Jesus am Kreuz da hing und schrie, es ist vollbracht, wurde Gottes Zorn gesättigt und wir wurden versöhnt. Dieser Tod fand nicht auf eine mystische Ebene vor, sondern in dem Leib seines Fleisches. Jesus ist, im Gegensatz zu was manche Religionen und Glaubensrichtungen meinen, tatsächlich gestorben. Und darum herrscht Frieden zwischen uns und Gott. Wir sind seine Freunde und nicht mehr Feinde. Er ist für uns und nicht mehr gegen uns. Und lass mich an dieser Stelle ausrufen, wenn du noch nicht diesen Frieden hast, wenn Gott noch nicht für dich ist, dann will ich an Christus stattrufen, lass dich versöhnen mit Gott. Lass dich versöhnen mit Gott. Ja, lass es an dir geschehen. Es ist nicht ein Werk, das du machst. Er versöhnt uns. Schrei um Hilfe, weil du es nicht kannst. Suche dringend Gottes Angesicht, weil wenn er nicht für dich ist, ist er gegen dich. Und das ist eine Position, in der niemand sein will. Er hat gesagt, dass es zwei hilfreiche Betrachtungen gibt, um zu sehen, wie es passt, dass wir zugleich Sünder und Gerechte sind. Das erste war zu sehen, dass die Versöhnung schon stattgefunden hat. Wir sind gerecht gesprochen. Und das zweite ist zu sehen, was Gott noch in uns macht. Und das ist der Rest von Vers 22. Mit der Versöhnung hat Jesus Christus nämlich nicht nur uns versöhnt, weil am Kreuz hat er nicht nur uns versöhnt, sondern er hat auch unsere Heiligung erkauft. Die Heiligung, der Prozess, den jeder Christ auf Erden durchgeht, von Beginn seiner Errettung, bis er im Himmel ist. Wo wir mehr und mehr lernen, die Sünde abzulegen, wenn wir mehr und mehr lernen, Christus ähnlicher zu werden. Es steht nämlich, Jesus Christus hat uns versöhnt, seht ihr das, um euch heilig und tadellos und sträflich vor ihm hinzustellen. Das nächste Mal, wenn du wieder enttäuscht bist, weil du erneut die gleiche Sünde gemacht hast, weil du wieder den gleichen Fehler begangen hast, lass dich ermutigen, dass Gott an dir wirkt, auch wenn du es manchmal nicht siehst. Und er wird dich ans Ziel bringen. Er hat dich versöhnt, um dich zur Herrlichkeit zu bringen. Er hat dich nicht versöhnt, um dich dann einfach auf der Strecke liegen zu lassen, weil du es wieder nicht geschafft hast, ihm gehorsam zu sein. Dies bedeutet, auch wenn es ein Prozess ist, der in uns stattfindet, nicht, dass wir es aus eigener Kraft jetzt schaffen und stemmen. Nur weil wir versöhnt wurden und neue Herzen haben, heißt es nicht, dass wir automatisch aus eigener Kraft es schaffen, heilig zu leben. Heilig zu sein bedeutet, abgesondert zu sein. Anders als die anderen Menschen. Tadellos heißt, dass es keinen Makel gibt. Nichts an dir, was schlecht wäre. Ungewollt. Abwertend. Und sträflich bedeutet, dass niemand sagen könnte, dass du was Falsches gemacht hast. Es kann vor Gericht keiner einen Einwand erheben, um dich schuldig zu verurteilen. Oder dir eine Strafe zu geben. Und bei der Beschreibung, diese Begriffe sollen uns auffallen, dass keiner von uns das je war oder hier auf Erden sein wird. Genau deswegen ist es wichtig zu sehen, dass diese Versöhnung im Fleisch seines Leibes geschah. Weil wir in Christus sind, ruht unsere Identität in ihm, was Christus ist, der heilige, tadellose, unsträfliche Versöhner und Sohn Gottes. Wie können wir zugleich Sünder und Gerechte sein? Weil Gott in Christus unsere Sünde gesühnt hat und die Strafe dafür gezahlt hat. Ohne dass Gott die Sünde unter den Teppich kehrt. Und dieser Stand gilt vor Gott, auch wenn unser Zustand noch nicht im vollen Maß von diesem erfährt. Es gilt jedoch, dass wir alles ansetzen, um diesen Stand, unsere Identität in Christus auszuleben. Und das bringt uns zu Punkt 2. Verantwortung durch Vertrauen. Auf den ersten Blick scheint der Vers 22 die Aussage zu treffen, dass es möglich wäre, nicht vor dem Angesicht Gottes zu erscheinen. Und das liegt daran, dass dieser Vers in der Form einer Warnung steht. Schauen wir genauer aber auf diese Warnung, sehen wir, dass es einen Trost und eine Ermutigung enthält. Das Wenn bildet die Schwierigkeit dieses Verses. Aber lass uns die Gesamtheit der Heiligen Schrift nicht vergessen. Römer 8,30 sagt, die er berufen hat, diese wird er auch rechtfertigen. Die er rechtfertigt, diese wird er auch verherrlichen. Also das Ende ist schon fest. Philipper 1,6 sagt, wenn Gott ein Werk in jemand begonnen hat, dann wird er es auch vollenden. Also wie ist dieses Wenn zu verstehen? Paulus lehrt in seinen Briefen klar, dass Gott derjenige ist, der den Glauben schenkt und derjenige ist, der alles in uns wirkt. Wenn jemand glaubt, dass Gott ihn errettet hat, glaubt er auch, dass er nichts aus eigenen Werken tun kann, um errettet zu werden. Er glaubt das, was Gott sagt. Das, was Gott sagt, ist, wenn du glaubst, dass Jesus Christus an deiner Stelle für Sünde gestorben ist und wieder auferstanden ist, dann bist du gerecht gesprochen. Paulus, der Mann, hört nicht auf, das zu glauben, dass man allein aus Glauben gerettet wird. Wenn jemand kommt und euch was anderes sagt, vertraut ihnen nicht, sondern vertraut das, was Gott sagt. Und zweitens, lasst euch nicht von der Hoffnung des Evangeliums ablenken. Was beinhaltet diese Hoffnung? Diese Hoffnung besagt die Verheißung, dass allein durch Glauben wir errettet werden und das ewige Leben uns geschenkt wird, wenn wir unser Vertrauen auf die Gerechtigkeit Jesu Christi legen. Welches dieses ewige Leben haben wir schon jetzt, aber wir werden es noch in Vollkommenheit haben, wenn Jesus wiederkommt. Haltet dies stets vor Augen. Lasst euch nicht ablenken. In dieser Aussage stehen zwei Beteiligte, diejenigen, die versuchen, euch abzulenken, und ihr, die ihr abgelenkt oder versucht werdet, euch ablenken zu lassen. Das heißt, dass es Menschen geben wird in unserem Leben, die versuchen werden, uns abzulenken. Aber ihr sollt euch nicht darauf einlassen. Gebt in euren Gedanken dafür keinen Raum. Und begibt euch nicht eine andere Lehre, die behauptet, Christus sei nicht Gottes Sohn. Oder dass er nur ein Geschöpf sei. Das Bleiben im Glauben und das unabgelenkte Hoffen des Evangeliums sind Werke, die Gott in uns wirkt. Jedoch steht es hier, als ob es etwas wäre, das wir machen müssen. Und das stimmt. Wir glauben, dass wir auch allein aus Glauben errettet werden. Aber wir sagen auch, dass der Glaube allein, also ohne Werke, nicht errettet. Damit ist gemeint, dass wahrer Glaube sich in Werken ausdrückt. Und eins von diesen Werken ist, dass wir im Glauben bleiben. Auf andere Art formuliert, wir werden nicht errettet, weil wir im Glauben bleiben. Aber weil wir errettet sind, werden wir alles geben, um im Glauben zu bleiben. Und das wird sichtbar in unserem Leben. Und ich weiß, dass wir Menschen diesen anscheinenden Widerspruch nicht ganz auflösen und begreifen können. Gott gibt uns die Verantwortung, ihm zu vertrauen. Jedoch ist er es, der in uns dem Vertrauen wirkt und schenkt. Und ich denke, dass Gott dies auch bewusst so stehen lässt, um uns Menschen vor zwei Lebenshaltungen zu bewahren. Das eine ist, dass wir uns nicht zurücklehnen und nichts tun, da Gott derjenige ist, der handelt und wir nichts tun müssen. Und das Zweite, damit wir nicht in unsere Herzen stolz werden und denken, ich habe es geschafft, ich habe den Glauben bewahrt. Und um die Gemeinde Kolossee jetzt davor zu schützen, dass sie jetzt nicht verzweifeln und denken, es liegt allein auf ihnen, dass sie diese Verantwortung wahrnehmen, erinnert Paulus ihnen, wie das Evangelium wirkt und die Macht des Evangeliums. Wenn jemand nämlich bekehrt wird, dann ist es, weil sie das Evangelium gehört haben. Es ist das Wort Gottes, das ihnen an ihre Herzen wirkt. Das Wort, das alles erschaffen hat und welches alles erhält. Das Wort, welches sich ausbreitet und alle Schöpfung gepredigt wird. Ein Befehl, das Jesus seinen Jüngern gab, Markus Kapitel 16, Vers 15. Geht hin in die ganze Welt und predigt der ganzen Schöpfung das Evangelium. Dieses Wort wirkt in allen Ländern, in jeder Sprache, in jeder Kultur. Und drittens, dieses Evangelium hat mich, Paulus, bekehrt, der beschlossen die Gemeinde Christi verfolgte. Ja, das Wort wirkt mit so einer Gewalt, dass es einen Feinden wie mich errettet und zu seinem Diener macht. Gottes Wort ruft uns aus, in unserem Denken Christus loyal zu bleiben. In Anbetracht dessen, was er für uns gemacht hat und weil er erhaben ist. Dass Christus sein Leben geopfert hat, um uns mit ihm zu versöhnen. Wenn jemand so eine große Liebe zeigt und wahre Erlösung schenkt, warum würdest du in deinem Denken etwas anderes nachgehen? Warum würdest du glauben, dass ein geringerer Christus besser ist? Und dieser geringere Christus kommt in so vielen Formen. In erster Linie in der Irrlehre, die uns begegnet, aber oft nicht so offensichtlich in unserem Denken. Wenn wir meinen, dass wir Erlösung unsere Schmerzen, zerbrochene Hoffnungen, Ängste, Sorgen und Nöte in etwas finden, das geschaffen ist und nicht der Schöpfer selbst ist. Wie können wir unsere Verantwortung wahrnehmen, in unserem Denken loyal zu Christus zu stehen? Und Paulus gibt uns den ersten Schritt in Römer 12, 2. Seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Sinns. Die Erneuerung eures Sinns. Unser Denken muss erneuert werden. Und wie geschieht das? Johannes schreibt in seinem Evangelium, reinige sie durch dein Wort. Dein Wort ist Wahrheit. Das Denken dieser Welt basiert auf falschen Schlussfolgerungen. Es sind die Folgen der Sünde, die im Bild vom Skifahren schon die Furchen gesetzt haben. Indem wir uns mehr und mehr mit der Wahrheit beschäftigen, umso mehr können wir neue Furchen setzen in unserem Denken, damit unsere Taten anders handeln und reagieren zu den gleichen Umständen. Wie erreichen wir das praktisch? Da müssen wir uns die zwei Schulen des Denkens vor Augen führen. Die Welt bekommt ihre Lügen durch Filme, Serien, Musik, Lehrstoff an der Unis, Medien und Promis gefüttert. Christen bekommen es, indem sie in Gottes Wort schauen und da die Wahrheit entdecken, die Anweisung, wie wir unser Leben führen sollen. Sprich mit anderen Christen über, wie man Beziehungen führen soll, Ehe führen soll, wie man mit Geld umgehen kann. Studiere gemeinsam mit anderen Christen in der Bibel und arbeite heraus, was sie lehrt über den Umgang mit Medien. Lese Bücher, die dir helfen, schwere Themen zu navigieren. Such dir enge Freunde, denen du deine Zweifel erzählst, die Sachen, die deinen Glauben bedrohen, wo du vielleicht in Gefahr stehst, den Glauben aufzugeben. Ich durfte die Bekanntschaft mit jemand auf Lucia machen, wo seine Freunde auch dabei waren, und er hat erzählt, dass er gerade angefangen hat, Psychologie zu studieren. Und ich habe ihn ermutigt, sich seinen Freunden zu öffnen. Wenn er merkt, dass das, was er hört und der Lehrstoff, ja seine Weltanschauung angreifen und bedrohen. Und ich habe seine Freunde ermutigt, ihn zu beten, weil er in den Unis das Zeug wirklich mit dem Kopf spielen kann. Und wenn man nicht umgeben ist im Glauben, kann man leicht den Weg finden. Und letztendlich ist den, welchem du mehr ausgesetzt bist, formt dein Denken und dadurch dein Handeln. Darum vertraue die Wahrheiten Gottes und stehe fest im Glauben und bleibe loyal im Denken in Christus. Amen.